Wer die Verse über Sklaven und die Liebe zum Geld in 1 Timotheus 6 liest, stolpert leicht über die Kombination, was haben Arbeitsverhältnisse und Geldgier miteinander zu tun? Paulus verbindet beides bewusst und legt damit eine tiefe Linie offen, wie wir mit Menschen umgehen, denen wir überlegen scheinen, und wie wir über Besitz denken, offenbart, wovon unser Herz wirklich beherrscht wird. Hinter praktischen Anweisungen stehen gesunde Worte, die Leben, Licht und Geist vermitteln und uns aus religiösen Geschichten in die Wirklichkeit von Christus und seiner Gemeinde führen. Sklaven, Herren und die Ehre Gottes. Wenn Paulus von Sklaven spricht, die unter dem Joch sind, berührt er eine Wirklichkeit, die sich durch alle Zeiten zieht. Menschen leben in Abhängigkeiten, die sie sich nicht ausgesucht haben, und in Strukturen, die sie nicht einfach ändern können. In diesen Kontext hinein schreibt er, alle, die Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre würdig achten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. Er verklärt das Joch nicht und nennt Unrecht nicht Recht. Er richtet den Blick auf etwas anderes, auf die Frage, was im Rahmen der gegebenen Verhältnisse vom inneren Herrn des Herzens sichtbar wird. Gottseligkeit zeigt sich hier nicht zuerst in der Fähigkeit, Verhältnisse zu sprengen, sondern in der Art, wie man unter ihnen lebt. Wer zu Christus gehört, empfängt eine neue Mitte, aus der heraus alle asymmetrischen Beziehungen anders beurteilt werden. Ein Sklave konnte seine Stellung nicht abwählen, ein Angestellter in einem harten System oder ein Mensch in ökonomischer oder emotionaler Abhängigkeit erlebt etwas Ähnliches. Das Evangelium ruft in solchen Situationen nicht zu blinder Anpassung, aber ebenso wenig zu bitterer Rebellion. Wenn Paulus sagt, die aber, die gläubige Herren haben, sollen sie nicht gering achten, weil sie Brüder sind, sondern besser dienen, zeigt sich eine Haltung, die von Christus geprägt ist, Respekt, wo es menschlich schwer fällt, und Treue, wo Verletzung leicht zur inneren Kündigung führen könnte. In solchem Verhalten wird sichtbar, dass ein anderer Herr regiert, einer, der das Geringe sieht und das Verborgene ehrt. In spannungsreichen Abhängigkeiten wird der Glaube geprüft, ist Christus für mich nur dorther, wo ich stark und frei bin, oder auch dort, wo ich begrenzt, übergangen, vielleicht sogar ungerecht behandelt werde? Wer sich innerlich an den Herrn bindet, findet eine Freiheit innerhalb der Unfreiheit. Die Ehre Gottes wird wichtiger als die eigene Rechthaberei, die Glaubwürdigkeit der Lehre kostbarer als der kurzfristige Triumph in einem Konflikt. So entsteht ein stilles, aber kraftvolles Zeugnis, Menschen sehen nicht nur Worte, sondern eine andere Gesinnung. Und gerade dort, wo vieles unfrei macht, kann eine sanfte und zugleich feste Christushaltung wie ein Fenster sein, durch das Licht in dunkle Räume fällt. Ermutigend ist, dass Paulus den unter dem Joch Stehenden nicht mit Forderungen allein konfrontiert, sondern ihnen die Würde ihres Weges vor Gott vor Augen stellt. Ihre Haltung trägt das Gewicht des Namens Gottes. Wo ein Herz in der Verborgenheit sagt, Herr, um deiner Ehre willen will ich nicht verbittern, sondern dir dienen, indem ich hier treu bin, dort ist der Himmel nicht fern. So wird selbst ein Ort der Abhängigkeit zu einem Raum, in dem Gott geehrt wird und in dem Gottseligkeit nicht als großes Wort, sondern als stille Wirklichkeit erfahrbar ist. In 6:01 ermahnt Paulus alle, die als Sklaven unter dem Joch stehen, ihre Herren aller Ehre würdig zu achten, damit der Name Gottes und die Lehre nicht verlästert werden. Wer in solchen Situationen lebt, könnte verzweifeln, wenn alles nur an äußerer Gerechtigkeit gemessen würde. Die Schrift öffnet jedoch eine weitere Perspektive, Gerechtigkeit Gottes und Geduld des Glaubens schließen sich nicht aus. In 1. Mose begegnet uns Josef, der als Sklave nach Ägypten verkauft und später unschuldig ins Gefängnis geworfen wird. Äußerlich war er mehrfach unter dem Joch, innerlich blieb er bei Gott. Auch in der Tiefphase heißt es über ihn, dass der Herr mit ihm war und Gelingen schenkte. Die Geschichte zeigt, wie Gott inmitten ungerechter Strukturen einen Weg bahnt, der letztlich zur Rettung vieler führt. Diese Sichtweise schützt davor, Abhängigkeit zu verherrlichen, aber auch davor, sie als sinnlosen Zufall zu deuten. Sie erinnert daran, dass der dreieine Gott die verborgensten Wege seiner Kinder kennt. Wo ein Mensch in innerer Lauterkeit, ohne Bitterkeit und ohne Zynismus, seinen Platz einnimmt und sein Handeln an der Ehre Gottes ausrichtet, geschieht mehr, als nach außen sichtbar ist. Solche Lebenswege tragen oft verborgene Frucht, verhärtete Herzen werden irritiert, gängige Machtmuster bröckeln, das Evangelium gewinnt an Glaubwürdigkeit. Wer so lebt, mag sich schwach fühlen, doch vor Gott ist er nicht am Rand, sondern mitten in der Linie seiner Geschichte mit dieser Welt. Alle, die Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre würdig achten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. Die aber, die gläubige Herren haben, sollen sie nicht gering achten, weil sie Brüder sind, sondern besser dienen, weil sie Gläubige und Geliebte sind, die sich des Wohltuns befleißigen. Dies lehre und ermahne. In ungerechten oder spannungsreichen Abhängigkeiten verliert das eigene Ringen schnell an Kraft. Der Blick auf den Herrn, dessen Name durch unser Verhalten geehrt oder verlästert wird, gibt diesen Situationen Gewicht und Würde. Wo sein Wille wichtiger wird als der Wunsch, sich um jeden Preis durchzusetzen, wächst eine Freiheit, die nicht an äußere Veränderung gebunden ist. In solchen Momenten darf im Herzen die leise Bitte wachsen, dass Christus selbst unsere Gesinnung prägt, damit Beziehungen, in denen wir uns unter dem Joch sehen, zu Orten werden, an denen Gottes Ehre sichtbar und seine Nähe erfahrbar wird. Gesunde Worte statt religiöser Geschichten. Nachdem Paulus die Frage der Haltung in schwierigen Abhängigkeiten berührt hat, wendet er sich unmittelbar der Quelle zu, aus der solche Haltung leben kann, der Lehre. Er schreibt, wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänken. Hier begegnen sich zwei Arten von Worten, Worte, die innerlich gesund machen, und Worte, die wie eine Krankheit wirken. Gesunde Worte führen zu Gottseligkeit, das heißt zu einem Leben, das Gott ernst nimmt und ihn widerspiegelt. Kranke Worte führen zu Neid, Hader, Lästerung und Misstrauen. Sie geben dem Ego Nahrung, aber dem inneren Menschen keine Speise. Der Prüfstein für Lehre liegt somit nicht in ihrer Originalität oder intellektuellen Raffinesse, sondern in der Wirkung auf das Leben. Jesus fasst das Wesen seiner Worte so, der Geist ist es, der das Leben gibt, das Fleisch nützt nichts, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Wo die Worte Christi in einem Herzen ankommen, entfalten sie eine stille, aber reale Kraft, sie erhellen das Gewissen, trösten in der Tiefe, richten neu aus. Sie lassen einen Menschen nicht in sich selbst kreisen, sondern öffnen ihn für Gott. Dagegen bleibt jede Lehre, die nur Geschichten, Spekulationen oder fromme Anekdoten liefert, letztlich kraftlos, mögen die Themen auch noch so religiös erscheinen. Paulus kennt auch die Gefahr, dass selbst biblische Texte zu Material für fruchtlose Debatten und endlose Streitfragen werden. Schon zu Beginn des Briefes mahnt er, nicht auf Mythen und endlose Geschlechtsregister zu achten, die eher Streitfragen hervorbringen als die Ökonomie Gottes, die im Glauben ist. Das Wort Gottes kann entweder als Stoff für Diskussionen benutzt oder als Weg zu Gottes Haushaltung, zu seinem konkreten Handeln mit uns, empfangen werden. In dem einen Fall bleibt der Mensch Zuschauer, der das Heilige analysiert, im anderen wird er Teil dessen, was Gott tut. Das unterscheidet gesunde Worte von toten Buchstaben. Für den Weg des Glaubens ist es ein großes Geschenk, wenn Lehre nicht nur informiert, sondern formt. Wo Erklärungen dazu dienen, Christus größer zu machen, wachsen innere Klarheit und eine Lebensgestaltung, die Konflikte anders austrägt, Besitz anders bewertet und Menschen anders begegnet. Wo jedoch Lehre vor allem Emotionen schürt, neugierig macht oder Identität über Abgrenzung schafft, häufen sich die Symptome, die Paulus nennt, Verdächtigungen, Zänkereien, gegenseitige Abwertung. So wird deutlich, wie existenziell die Frage ist, welche Worte wir aufnehmen und von welchen Stimmen wir uns prägen lassen. Wo kann man eine Botschaft zu 1 Timotheus 1:4 über Gottes Haushaltung im Neuen Testament hören? Durch die Barmherzigkeit des Herrn hat er auf uns geschienen und uns seine Wahrheit offenbart. Ermutigend ist, dass Gott sein Wort nicht als Last, sondern als Lebensquelle schenkt. Er führt seine Kinder nicht in eine Welt komplizierter religiöser Konstrukte, sondern in die Einfachheit der Ausrichtung, hin zu den gesunden Worten Jesu, hin zu einer Lehre, die der Gottseligkeit gemäß ist. Wer diese Spur erkennt, muss nicht jede neue Stimme, jede spektakuläre Deutung und jede emotionale Welle mitgehen. Es genügt, dort zu verweilen, wo das Wort als Geist und Leben erfahren wird. Mit der Zeit wächst ein feines inneres Empfinden für das, was das Herz belebt, und für das, was es nur aufwühlt. Und aus dieser stillen Unterscheidung erwächst eine große Freiheit, nicht jeder Streit muss geführt, nicht jede Frage ausdiskutiert werden. Viel wichtiger wird die Frage, welche Worte Christus in uns vertiefen und uns helfen, so zu leben, dass sein Name geehrt wird. Wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänken. Der Geist ist es, der das Leben gibt, das Fleisch nützt nichts, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Zwischen vielen Stimmen und Deutungen bleibt die Einladung des Herrn bestehen, bei seinen eigenen Worten zu bleiben. Wo Leere das Herz Gott entgegenöffnet, Wunden in seinem Licht anspricht und zu einem Leben führt, das ihn widerspiegelt, dort zeigt sich ihre Echtheit. Diese innere Ausrichtung nimmt den Druck, alles wissen und jede Frage lösen zu müssen, und weckt die Freude, sich von den gesunden Worten nähern zu lassen, die Geist und Leben sind. Geldliebe, Zufriedenheit und Vertrauen auf Gott. Aus der Auseinandersetzung mit falscher Lehre führt Paulus direkt in ein Feld, in dem sich die Qualität der Lehre praktisch erweist, den Umgang mit Gewinn, Besitz und Geldliebe. Er beklagt Menschen, die meinen, die Gottseligkeit sei zum Gewinn. Wenn der Glaube zur Bühne für Selbstverwirklichung oder zur Strategie wirtschaftlicher Vorteile wird, ist sein Kern bereits verraten. Dagegen stellt Paulus einen schlichten, aber tiefen Satz, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Gottseligkeit ist hier kein Mittel, sondern selbst der Gewinn, und zwar dort, wo sie sich mit innerer Zufriedenheit verbindet. Die Begründung dafür ist überraschend nüchtern, denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, so dass wir auch nichts hinausbringen können. Zwischen diesen beiden Grenzen, ohne Besitz geboren, ohne Besitz sterbend, entfaltet sich unser Umgang mit Geld und Dingen. Besitz ist vorläufig, die Bindung daran kann jedoch weitreichende Folgen haben. Paulus spitzt es zu, wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Er zeichnet kein asketisches Idealbild, sondern erinnert daran, dass die Grundversorgung in Gottes Hand liegt und dass ein Herz, das darin Ruhe findet, vor vielem bewahrt wird, was Menschen innerlich zerreißt. Die eigentliche Schärfe seiner Warnung richtet sich nicht gegen Besitz an sich, sondern gegen eine innere Ausrichtung, die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Nicht Geld ist das Problem, sondern die Liebe dazu, diese stille, beständige Trachten, das Herz an Zahlen und Sicherheiten zu hängen. Diese Liebe verengt den Blick, lässt Gottes Treue verblassen und schiebt das Vertrauen auf ihn zugunsten eigener Absicherung beiseite. In der Tiefe steht hinter dieser Geldliebe die Angst, zu kurz zu kommen und letztlich nicht gehalten zu sein. Gottseligkeit mit Genügsamkeit durchschneidet diese Angst nicht durch Wegreden, sondern durch einen anderen Fokus. Gott selbst wird als Quelle der Versorgung und als Halt des Lebens erkannt. Wer innerlich sagen kann, wenn ich dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde, beginnt, Geld als Werkzeug zu sehen, nicht als Fundament. Dankbarkeit anstelle von ständigem Vergleich, Freigebigkeit anstelle von Horten, Vertrauen anstelle von fixierender Sorge, all dies sind Spuren eines Herzens, das vom Evangelium in der Tiefe erreicht wurde. So wird deutlich, dass die größere Freiheit nicht darin liegt, über vieles zu verfügen, sondern darin, von nichts versklavt zu sein. Wo Christus wichtiger wird als Besitz, verliert die Zukunft ein Stück ihrer Drohung und die Gegenwart gewinnt an Tiefe. Gottseligkeit mit Genügsamkeit ist dann nicht Verzichtsideologie, sondern eine weit geöffnete Tür zu einem Leben, das innerlich leicht, nach außen hin frei zum Dienen und im Blick auf Gott reich ist. Der Ausdruck großer Gewinn bedeutet große Mittel zum Gewinn. Er bezieht sich vor allem auf die Segnungen in diesem Zeitalter, Gottseligkeit verbunden mit Selbstgenügsamkeit und der Fähigkeit, frei zu sein von Habsucht und den Sorgen dieses Zeitalters. Ermutigend ist, dass dieser Weg nicht bei großer Selbstdisziplin beginnt, sondern bei Gottes Blick auf unser Leben. Er weiß, wovon wir leben, welche Lasten wirtschaftlicher Druck mit sich bringt und wie tief die Versuchung reicht, Sicherheit im Sichtbaren zu suchen. Seine Einladung besteht nicht darin, alle Bedürfnisse zu verleugnen, sondern ihm zuzutrauen, dass er weiß, was wir bedürfen, noch ehe wir ihn bitten. Auf diesem Vertrauen wächst eine stille Zufriedenheit, die sich nicht mit Resignation verwechselt, sondern mit einer Haltung, die empfängt, was Gott gibt, und loslässt, was uns bindet. In diesem Raum kann Gottseligkeit wirklich aufblühen, als ein Leben, das ihn höher schätzt als alles, was man erwerben, sparen oder verlieren kann. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn, denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, so dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Die Warnung vor Geldliebe trifft mitten in den Alltag. Sie will nicht beschämen, sondern befreien, weg von dem Druck, über das eigene Maß hinaus abgesichert sein zu müssen, hin zu einem Vertrauen, das Gottes Fürsorge ernst nimmt. Wo ein Herz lernt, sich an Nahrung und Kleidung zu genügen und in allem darüber hinaus Gottes Führung zu suchen, entsteht eine neue Leichtigkeit im Umgang mit Besitz. So wird Gottseligkeit mit Genügsamkeit nicht zu einem engen, sondern zu einem weiten Weg, auf dem Christus selbst zum größten Gewinn wird. Herr Jesus Christus, danke, dass dein Wort Licht, Leben und Geist ist und verborgene Bindungen in unserem Herzen aufdeckt. Du siehst, wo wir unter dem Joch von Menschen stehen und wo uns die Liebe zum Geld oder der Wunsch nach Anerkennung gefangen nehmen will. Stärke in uns ein Herz, das mehr nach deiner Ehre als nach eigenem Vorteil fragt, und lehre uns die Freiheit der Zufriedenheit in dir. Lass deine gesunden Worte unsere Gedanken ordnen, unseren Umgang mit Autorität prägen und unsere Haltung zu Besitz verwandeln, damit dein Name nicht verlästert, sondern geehrt wird. Fülle uns neu mit Vertrauen auf deinen Vater, der weiß, was wir brauchen, und bewahre uns davor, vom Glauben abzuirren. Richte unseren Blick auf das Unsichtbare und lass unser Leben ein stilles Zeugnis deiner treuen Fürsorge und deiner überragenden Herrlichkeit sein. Amen.